SWR 2 Forum.
Mit dem Thema Immer für die gute Sache, wie moralisch darf Journalismus sein? Am Mikrofon ist Klaus Heinrich. Ein Pro und Contra in der Wochenzeitung Die Zeit vom 12. Juli hat einen Streit darüber ausgelöst, ob man den Seenotrettungseinsatz von privaten Organisationen kritisch kommentieren darf oder nicht. Insbesondere der Kommentar von Mariam Lau mit dem Titel »Retter vergrößern das Problem« wurde Ziel eines regelrechten Shitstorms, an dem sich auch zahlreiche Journalistenkollegen beteiligt haben. Die Chefredaktion der Zeit hat sich vor ihrer Autorin gestellt, aber auch betont, dass es heikel gewesen sei, ein Pro und Contra zu einer Zeit zu bringen, da es bei der staatlichen Seenotrettung politisch gewollte Lücken gebe. Und die Chefredaktion schreibt in ihrer aktuellen Ausgabe in der Zeit weiter, es komme im Text von Mariam Lau nicht genug zum Ausdruck, dass wir und die Autorin großen Respekt hätten vor dem Einsatz der freiwilligen Helfer. Ich freue mich ganz besonders, dass Mariam Lau heute in diesem SWR 2 Forum unser Gast ist. Frau Lau, wie waren denn die Reaktionen in der Redaktion auf Ihren Kommentar und auf das, was dann folgte?
Ja, Tag, Herr Heinrich, die Reaktionen waren gemischt, eigentlich so ein bisschen wie auf Twitter auch. Es gab Kollegen, die das ganz unmöglich fanden und die sich darüber auch wirklich aufgeregt haben. Dann gab es Kollegen, die finden, die nicht meiner Meinung sind, aber finden, dass man das machen können muss. Und dann gab es auch ein paar Kollegen, die meiner Meinung sind. Also ein sehr gemischtes Bild.
Fühlen Sie sich von Ihrer Chefredaktion ausreichend unterstützt?
Also ich finde die Reaktion jetzt auf die vielen Abo-Kündigungen und die Kränkung der Leser absolut plausibel. Da musste eine Chefredaktion drauf reagieren. Und ich glaube, dass die Zeit weiterhin ein Medium bleiben wird für Pro und Contra.
Herr Prantl, mein zweiter Gast, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung. Sie haben unmittelbar nach der Veröffentlichung in einem Kommentar geschrieben, dass Pro und Contra in der Zeit sei vielleicht gut gemeint gewesen, aber es sei nicht gut, weil es die Menschenrechte relativiere. Wie kommen Sie zu diesem Urteil?
Das ergibt sich ja aus der Überschrift dieses Pro und Contra. Es gibt meines Erachtens Fragen, da gibt es kein Pro und Contra. Wenn es um die Gültigkeit von Menschenrechten geht, gibt es kein Pro und Contra. Und wenn es um die Kompromisslosigkeit von Menschenrechten geht, gibt es auch kein Pro und Contra. In dem Text von der Kollegin Lau, die ich sehr schätze, steht ein Satz drin, bei dem ich Gänsehaut kriege. Da steht als Kritik an den Lebensrettern drin, als Kritik wohlgemerkt, dass deren Verständnis von Menschenrechten absolut kompromisslos sei. Und da bleibt mir ja wirklich die Spucke weg. Was denn sonst bitte? Das ist die geltende Rechts- und Verfassungslage. Da geht's auch nicht, mich ärgert ein bisschen die Überschrift Ihrer Sendung, wie moralisch darf Journalismus sein, weil in dieser Überschrift steckt irgendwie die Tendenz, Amoralität quasi der richtige Realismus sei. Natürlich muss Politik auch moralisch sein. Natürlich muss Journalismus moralisch sein. Und natürlich ist die Kompromisslosigkeit bei Menschenrechten die geltende Rechts- und Verfassungslage. Im Grundgesetz steht nicht, die Würde des Menschen ist relativ unantastbar. Da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und diese Menschenwürde steht nicht unter Vorbehalt. Sie gilt auch für den, der flieht. Und wer am Absaufen ist, ist nicht deswegen rettungsunwürdig, weil er zuvor skrupellosen Schleppern in die Hände gefallen war. Und die Schlepperei als Einschränkung von Rettungsbedürftigkeit zu sehen, da erschrecke ich ehrlich gesagt ein bisschen. Und die Frage, soll man private Rettung lassen, ist für mich eine Frage, die man sich nicht stellen darf. Es gibt Fragen, die man nicht stellt und die man nicht pro und contra diskutiert. Ich diskutiere nicht pro und contra Todesstrafe, ich diskutiere nicht pro und contra Folter. Und diese Frage, ob ich Menschen, die am Ertrinken sind, retten darf, die diskutiere ich auch nicht contra.
Frau Lau, Sie haben natürlich sofort die Gelegenheit, darauf zu antworten. Fühlen Sie sich richtig interpretiert?
Nee, also beide Texte betonen ja, es gibt die Pflicht zur Rettung, es gibt das Recht auf Rettung, das ist absolut jenseits jeder Debatte, da hat Herr Prantl vollkommen recht. Ich wäre jetzt auch immer davon ausgegangen, dass unsere Leser uns so viel Wohlwollen entgegenbringen, dass sie unter so einer Überschrift nicht verstehen, dass wir das irgendwie bejahen, sondern es geht hier um ein Pro und Contra zur privaten Seenotrettung im Kontext einer, so habe ich jedenfalls meinen Text aufgefasst, im Kontext einer bestimmten Migrationsphilosophie. Und zu dieser Migrationsphilosophie gehört eben auch, dass man nicht nur sagt, jeder muss gerettet werden, sondern auch jeder hat das Recht auf eine Safe Passage nach Europa. Und wer auch immer das möchte, dem steht das zu. Und da, finde ich, ist eben ein Fundamentalismus am Werk, der politisch auch ganz viel kaputt macht, weil er nämlich den Europäern in toto sozusagen jetzt schon Fortress Europe, also eine Festungsmentalität unterstellt, wenn auch nur der Versuch gemacht wird, besser zu trennen. Also zu dieser Philosophie, die ich meine, gehört auch, dass man sagt, es ist nicht legitim, einen Unterschied zu machen zwischen Not, Armut und politischer Verfolgung. Und diesen Unterschied müssen wir machen. Und ich finde, dass ein Jurist wie Herr Prantl, den ich auch sehr schätze, um das hier mal zu sagen, in Frage stellt, dass alle Rechte permanent diskutiert werden. Also das Versammlungsrecht wird eingeschränkt, sobald aus der Versammlung Gefahr ausgeht. Die freie Meinungsäußerung wird ausgehebelt dadurch, dass man hetzt und so weiter und so fort. Also so zu tun, als wären die Grundrechte jenseits aller Diskussion. Eben, dann sind wir uns ja einig und ich finde...
Wir sind uns in einem Punkt nicht einig. Wir sind uns nicht einig, wenn Sie mir mit Philosophie kommen, wenn es darum geht, ob ich als privater Retter einen ertrinkenden Menschen aus dem Wasser ziehen darf. Da gibt es keine Philosophie, da gibt es bloß, ich darf retten. Schauen Sie, gestern war die große Demonstration in München. Hieß ausgehetzt und da standen 20.000, 30.000 Leute auf dem Königsplatz. Und darunter, unter diesen Demonstranten, war Klaus-Peter Reisch. Klaus-Peter Reisch ist gelernter Automechaniker, stammt aus Landsberg-Lech. Früher hat er Horst Seehofer und die CSU gewählt. Heute ist er ein engagierter und besonnener Kapitän des Rettungsschiffs Lifeline. Der demonstrierte nicht nur gegen die Flüchtlingspolitik, er handelt auch, er rettet. Er gehört zu denen, gegen die sie sich kontra äußern, weil er ein privater Retter ist. Und da weiß ich nicht mehr, was ich sagen soll. Früher hat man Lebensrettern gedankt, früher bekamen Lebensretter Medaillen und Auszeichnungen. Heute werden sie vor Gericht geschleppt. Der Mann soll sich am 30. Juli, also nächsten Montag, in Malta dem Strafgericht stellen. Er soll verurteilt werden. Und das ist für mich, und das tarnen Sie hinter den Wörtern Flüchtlingsphilosophie und ähnlichen Dingen. Früher war selbstverständlich, dass geholfen wird, wenn jemand in Not ist. Und in den internationalen Konventionen steht, unabhängig davon, wie jemand in Not geraten ist. Und diese Selbstverständlichkeit gilt nicht mehr, offenbar, wenn es um Flüchtlinge geht. Und das ist ein Denken, da hilft mir auch das Wort Philosophie nicht weiter. Ich halte es für grundsätzlich falsch.
Christoph Neuberger ist Professor am Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung in München. Herr Neuberger, unser dritter Gast, willkommen. Die Kritik an dem Pro und Contra entzündete sich ja an der Überschrift. Herbert Prantl hat das ja eben schon gesagt. Sie lautet, oder sollen wir es lassen? Und wurde später etwas zerknirscht von der Chefredaktion der Zeit zurückgenommen. Wir leben ja in hektischen Zeiten. Kann es sein, dass die vielen Sofortmeiner in den sogenannten sozialen Medien schlicht und ergreifend den Text von Frau Lau gar nicht gelesen haben und sich von der, man muss es wohl sagen, zumindest missverständlichen Überschrift haben reizen lassen?
Das kann natürlich sein, dass wir hier einfach eine Verkürzung haben, dass sich viele nur auf diese Überschrift konzentriert haben, sich dadurch provoziert gefühlt haben und sich gar nicht auf diesen relativ langen Text eingelassen haben, in dem ja durchaus differenzierter dann argumentiert wird. Das ist allerdings eine Eigenschaft, die wir ja eher dem Internet zuschreiben. Die gedruckte Zeitung, gerade eine Wochenzeitung, die ja noch in der Lage ist, lange Texte zu veröffentlichen, soll uns ja gerade dazu bringen, uns differenziert mit Themen auseinanderzusetzen. Ich glaube auch durchaus, dass wir hier ein geeignetes Format haben mit diesem Pro und Contra Kommentaren, um Diskussionen weiterzuführen. Selbst wenn ich auch der Meinung bin, dass Menschenwürde natürlich ein unhinterfragbares Argument ist, das man nicht relativieren darf. Wir sehen aber jetzt in der anschließenden Diskussion auch das, was bisher hier abgelaufen ist, dass es sehr, sehr produktiv ist, dass wir einfach uns dieses Wertefundaments vergewissern müssen und dass auch solche Diskussionen nicht nur in einer Frontstellung zwischen Journalismus und Bloggern oder Twitterern stattfinden soll, sondern dass es auch eine Diskussion sein muss, die im Journalismus, insbesondere auch in den Qualitätsmedien selbst stattfinden muss. Dafür war dieser Auslöser sicherlich sehr produktiv.
Frau Lau, es gab ja in den klassischen Medien zahlreiche Analysen und Kommentare, die sich durchaus sachlich mit der Causa befasst haben, neben dem Kommentar von Heribert Prantl, den möchte ich gerne dazu zählen, zum Beispiel eine Einlassung von Arno Wittmann in der Berliner Zeitung und viele andere mehr. Aber es gibt ja auch regelrecht hasserfüllte Reaktionen, auch von Kolleginnen und Kollegen, wie man sie im Tonfall eigentlich nur von rechts außen kennt, bis hin zu satirischen Mordaufrufen in der Titanic. Frau Lau, wie steckt man das denn weg?
Ja, also das mit der Titanic, die gefragt hat, soll man Zeitredakteure auf der Straße erschießen, ja oder nein? Puh, ja Gott, also wahnsinnig witzig war es jetzt nicht, aber ich fand es auch nicht, ich habe es auch nicht als Morddrohung erlebt, dass es die Aufforderung gab, meine Kollegen sollten mir täglich heißen Kaffee ins Gesicht schütten, fand ich dann so von der Textur her schon eher so ein bisschen rau, aber insgesamt muss ich sagen, ja gut, ich habe hart kritisiert, dann kommt es halt hart zurück. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
Und die unsachliche Kritik von Kollegen, hat Sie das irritiert?
Naja gut, Kollegen sind ja auch nicht davor gefeit, sich zu ärgern. Und wenn man sich ärgert, soll man dem in Gottes Namen irgendwie Ausdruck verleihen. Schon okay.
Nochmal zu Herrn Neuberger. Jan Fleischhauer hat im Spiegel von einer Hypermoral der Linken gesprochen. Zitat, wer überall die Inhumanität am Werk sieht, verliert erst den Überblick und dann die Nerven. Gereizte Gesellschaft, gereizte Journalisten. Was ist da los? Werden wir jetzt alle hysterisch im vermeintlichen Kulturkampf oder ist das eine Auseinandersetzung, die auch so sein muss aus Ihrer Sicht?
Ich denke, die Auseinandersetzung muss so sein. Mhm. Sie muss mit journalistischen Mitteln differenziert, argumentierend geführt werden. Und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, ich glaube, es ist eine Diskussion, die auch im Journalismus selbst geführt werden muss. Offenbar ist es so, dass das Wertefundament, von dem wir lange Zeit ausgegangen sind, dass es einfach unhinterfragbar ist, dass es völlig selbstverständlich ist, an vielen Stellen mittlerweile in Frage gestellt worden. Was sind die westlichen, humanen, liberalen, angeblich auch universellen Werte? Darüber nochmal sich Gedanken zu machen und dort die Grenzen auszuloten in der konkreten Anwendung auf solche Fragen wie dieses Flüchtlingsfrage ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und Journalismus ist eben nicht nur ein Tagesgeschäft, wo man routinemäßig quasi bestimmte Maßstäbe anlegt, auch in Leitartikeln, sondern quasi auch nochmal eine Vergewisserung dieses Fundaments.
Ich bin anderer Meinung. Ich stabilisiere doch das Wertefundament nicht dadurch, dass ich es in Frage stelle. Es gibt alte Chiffren von rechts außen, die ich seit 25 oder 30 Jahren kenne, seitdem ich Journalist bin, dass man dann sagt, eigentlich unhinterfragbare Dinge hinterfragt werden, um Gottes Willen, Herr Prantl, man wird doch noch fragen dürfen. Diese Frage, man wird noch fragen dürfen, stellt immer Kernprinzipien in Frage. Und wenn ich eine Überschrift über ein Pro und Contra stelle, oder soll man es lassen, dann hält man ein Nein für möglich. Und dann sagen Sie, Herr Neuberger, das ist Debattenkultur, das ist keine Debattenkultur. Das ist ein AfD-mäßiges Fragen, ehrlich gesagt. Und wann ist denn bitte Lebensrettung nicht mehr legitim? Jetzt stelle ich es mal in den anderen Kontext, weil die Flüchtlingskontexte immer schon sehr aufgeladen sind. Im Übrigen Hysterie kenne ich momentan eher aus der Politik. Wenn der Journalismus mal hysterisch wird, soll man nicht den auf die Stufe der europäischen Flüchtlingspolitik stellen. Also ich frage mal, wann ist Lebensrettung nicht mehr legitim? Soll kein Sanitäter mehr zur Unfallstelle fahren, wenn einer im Vollrausch an den Baum gefahren ist? Soll man nicht mehr lebensretten bei Straftätern, die auf der Flucht verunglücken? Keine Lebensrettung mehr für Menschen, deren Suizid missglückt? Keine Lebensrettung mehr für Menschen, die über 85 sind? Das sind doch keine Fragen, die man ernsthaft stellen darf.
Herr Prantl, das war nicht meine Position, die ich gerade eingenommen habe, sondern es geht darum, genau das, was Sie im Moment machen, sich dessen zu vergewissern, das eben auch im Widerspruch zu klären, dass wir hier ein Wertefundament kam. Das war überhaupt nicht die Position, die ich vorhin eingenommen habe. Gerade in einem solchen, in einer solchen Diskussion solche Fragen zu klären, ist, glaube ich, durchaus ein Zugewinn. Und es ist, glaube ich, nicht nur jetzt durch diesen Kommentar eine solche Position vertreten worden, sondern wie Sie es vorhin auch gesagt haben, im Internet finden wir solche Positionen vielfach. Und dem deutlich zu widersprechen, ist das, glaube ich, ein guter Anlass.
Lassen Sie uns über Journalismus reden. Wir wollen ja nicht nur über den Fall des Pro- und Kontrafalls bei der Zeit reden, sondern das zum Anlass zu nehmen, wo der Journalismus heute steht. Heribert Brandl hat dazu seine Meinung gesagt und die beiden anderen Mitdiskutanten auch. Eben ist das Stichwort AfD gefallen. Das höre ich häufiger auch bei uns in den Redaktionsstuben, wenn wir über Themen heiß diskutieren. Und ein so ein Standardsatz ist, das nützt doch nur der AfD. Etwa, wenn man über kriminelle Flüchtlinge berichten will, über Schwierigkeiten bei der Integration oder jetzt den Fall Özil. Oder auch nur andere Meinungen ins Feld führt als die politisch gängigen oder korrekten. Müssen Journalisten eine Schere im Kopf haben, Herr Prantl? Oder ist das nicht nötig? Ist das falsche Bild aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, das ist das falsche Bild. Es geht doch gar nicht darum, dass ich bestimmte Themen nicht anspreche. Es geht darum, wie ich sie anspreche. Und jetzt kommen wir, das war ja der Anlass dieser Sendung, immer wieder auf die Frage zurück. Oder soll man es lassen? Das ist genau die falsche Art und Weise, ein solches Thema anzusprechen. Natürlich gehören wichtige Fundamente immer wieder befestigt und sie gehören in der Diskussion befestigt. In welcher Art und Weise ich sie in Frage stelle, das ist eine Frage des Einrahmens solcher Debatten. Ja. Ich bin nicht unbedingt ein Freund, alles in Pro und Contra abzuhandeln. Ich mache es im eigenen Blatt nicht, ich mache es selten. Wir haben auch in meiner Redaktion diskutiert, ob das Thema Flüchtlingsrettung ein Thema für Pro und Contra ist. Wir haben uns entschieden dafür, dass es kein Thema für Pro und Contra ist. Wir sagen häufig, Journalismus muss Haltung haben. Es ist eine Frage, in der es um Haltung geht und ich halte wenig davon, dann, wenn Journalismus Haltung zeigt oder wenn Journalisten Haltung zeigen, dann mit dem Wort Moral quasi abwertend daherzukommen. Wenn ich die Politik derzeit, die Flüchtlingspolitik analysiere, und das mache ich seit sehr langer Zeit, dann habe ich tatsächlich das Gefühl, dass Amoralität als Realismus gilt und da mache ich nicht mit und ich will nicht darüber diskutieren, ob man Flüchtlinge, wie es der italienische Innenminister macht, als Menschenfleisch bezeichnen darf. Das ist die Art, da geht es um die Art und Weise, wie rede ich über Probleme und wie rede ich über ganz große Probleme.
Das sind ja auch so Wörter, also wie Sie haben ja eben das gesagt, der Rahmen, in dem man diskutiert, darauf kommt es an. Das wird ja häufig gesagt, dass Rechtsaußen versucht, ein Framing durchzuführen und dann mit Vokabeln wie illegale Migranten, Asyltourismus, Sie haben eben Menschenfleisch von Salvini ins Spiel gebracht, sozusagen zu definieren, wo wir diskutieren sollen, auf welchem Feld. Es kann sehr unangenehm sein, wenn das in diese Richtung geht. Wir haben das in der CSU-Debatte gehabt. Wie sollen denn Journalisten darauf reagieren? Ein Gegenframing machen oder welche Strategie ist da die richtige? Frau Lau?
Ach so. Ja? Ich würde mich gerne erstmal dagegen verwahren, dass, wie Herr Prantl, Haltung praktisch immer mit der eigenen Haltung und Moral immer mit seiner Haltung identifiziert. Also ich würde für mich auch in Anspruch nehmen, eine Haltung zu haben. Ich würde für mich auch in Anspruch nehmen, eine Moral zu haben. Ich finde die Polemik gegen das Gutmenschentum billig und blöd. Ich finde nur, dass die Frage erlaubt ist, in welchem Kontext spielt sich dieses private Retten ab? Also um nochmal drauf zurückzukommen. Und das Argument, das nützt der AfD, finde ich, kann man ganz leicht entkräften, indem man den Text zu Ende liest und feststellt, dass hier plädiert wird für Lösungen, die eben zum Beispiel eine sichere Migration nach Europa ermöglichen, für diejenigen, die Aussichten haben, hier gut zurechtzukommen und natürlich weiterhin Schutz für politisch Verfolgte. Unser Ziel muss sein, dass sich gar nicht erst Leute auf diese gefährliche Fahrt begeben. Und das sind alles Details, mit denen sich Herr Prantl meinem Eindruck nach eben nicht groß befassen will. Und ich finde, diese Art, eine Diskussion abzuschneiden, die eben nicht, ich sage es nochmal, um die Frage ging, ob grundsätzlich Leute gerettet werden sollen oder nicht, das finde ich, hat was Illiberales.
Israel, aber ich beschäftige mich seit 25 Jahren mit den Details der Flüchtlingsproblematik. Ich habe lange Artikel geschrieben über Fluchtursachenbekämpfung. Jetzt zu sagen, mich interessieren die Details nicht, ist ein bisschen unverfroren, ehrlich gesagt. Mir geht's darum, dass ich Moral, sei es das, was Sie für Ihre Moral halten und das, was ich für meine Moral halte, nicht von vornherein, weil es mit Moral betitelt wird, diskreditiert wird.
Da sind wir uns einig.
Und ich habe tatsächlich den Eindruck, wenn ich die europäische Flüchtlingspolitik von heute betrachte, wir haben mal vor ein paar Jahren zu Schröders Zeiten in Berlin Demonstrationen gehabt, die hießen der Aufstand der Anständigen. Wenn ich heute die italienische Politik anschaue, wenn ich die Politik der Polen, der Tschechen, anderer in der Flüchtlingspolitik anschaue, dann habe ich den Eindruck, wir haben einen Aufstand der Niedertracht. Und das muss man auch sagen dürfen.
Ja, das darf man auch sagen. Ich glaube, man darf auch sagen, dass diese Reaktion, in Polen ist es nochmal eine andere Geschichte, aber in Italien würde ich sagen, die Regierung Renzi hat Angela Merkel praktisch auf Knien angefleht, zu helfen bei den Problemen der irregulären Migration, ist damit nicht weitergekommen. Und das, was wir jetzt haben in Italien, ist auch das Resultat davon, dass sich viele Leute eben nicht dafür stark machen, dass wir regulieren, wo wir regulieren hätten müssen, sondern einfach gesagt wurde, es war kein Problem, dass 2016 180.000 Leute nach Italien gekommen sind auf dem Weg der Seenotrettung, die von denen 90% keinen Schutzgrund hatten, also keinen Asylgrund hatten oder keine Verfolgung geltend machen konnten. Die allermeisten davon sind geblieben und diese Art von Irregularität ist es eben, die Leute aufbringt und dieser Ärger ist meiner Ansicht nach auch völlig legitim.
Ich verstehe den italienischen Ärger ganz gut und dass Merkel hier und die deutsche Politik wenig hilfreich war, ist unbestritten. Aber ich wollte noch mal gern zurückkommen auf die private Seenotrettung. Man muss doch sehen, dass die private Seenotrettung in dem Augenblick besonders wichtig wurde, als die Staaten, als die Europäische Union ihre Seenotrettung brutal zurückgefahren haben. Mhm. Es war eine Zeit lang gute und kluge Aktionen, auch der Italiener, Mare Nostrum, Flüchtlinge aufzunehmen. Mhm. Und dann haben sicherlich die Italiener darauf gewartet, dass nicht nur sie es sind,
ganz genau,
die sich auf die Art und Weise human zeigen. Da haben die anderen Europäer ziemlich wenig getan. Und dann hat sich Angela Merkel gewundert, als sie im Spätsommer 2015, im Herbst 2015 Flüchtlinge aufgenommen hat. Und die Italiener waren überhaupt nicht willig, ihr zu helfen.
Herr Neuberger, Zwischenfrage an Sie oder eine kleine Zwischenbilanz aus Ihrer Sicht. Sie sind ja als Beobachtender mit dabei, als Nicht-Journalist, als einziger in dieser Runde, jedenfalls nicht professioneller Journalist, sondern als Medienwissenschaftler. Heribert Prantl hat sozusagen die Zweiteilung aufgemacht, Moral gegen Unmoral. Und jetzt höre ich, glaube ich, bei Mariam Lau so ein bisschen raus, dass das Gegenstück bei ihr von Moral nicht Moral ist, sondern politisches Handeln. Wie sehen Sie das? Wie kriegt man diese beiden Sichtweiten zusammen, damit wir wieder über Journalismus als Handwerk und als Aufgabe sprechen können?
Jetzt bin ich natürlich auch kein Ethiker, aber ich denke, man kann das auf die Unterscheidung von Gesinnungs- und Verantwortungsethik bringen. Es gibt sicherlich eine Grenze, wo man sagen kann, hier gelten Rechte absolut. Auf der anderen Seite aber auch die Frage stellen nach Konsequenzen. Und das ist die Position von Frau Lau, die also die Frage aufgeworfen hat, Retter vergrößern das Problem. Das war die Überschrift ihres Beitrags. Und das sind sicherlich Konsequenzen, die man im Auge behalten muss. Wobei ich hier eine Anmerkung machen darf. Wir haben in den beiden Pro- und Kontra-Kommentaren der Zeit leider widersprüchliche Informationen darüber, was eigentlich die Konsequenzen sind. Also wenn man versucht, in die Richtung zu argumentieren, dann fände ich es von der Redaktion, gerade einer Qualitätszeitung, angemessen, dem Leser Klarheit zu verschaffen, was denn nun wirklich das Ergebnis ist. Wir haben auch in einem Kommentar von Frau Lobenstein den Hinweis, es gäbe Studien von Experten, die darauf hinweisen, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen den privaten Seenotrettungsaktionen und den Schleppern. Sie, Frau Lau, schreiben hingegen unter Verweis auf die New York Times, dass es durchaus einen Zusammenhang gäbe. Da bleibt man dann als Leserin, als Leser am Ende natürlich ratlos.
Das stimmt.
Das beschränkt natürlich dann auch die Aussagekraft ihrer beiden Kommentare, weil das doch ein ganz zentraler Punkt ist.
Ja, das hätte sich nicht lösen lassen, weil es einfach für beide Seiten gibt es jeweils Studien, die halt die eigene Auffassung belegen. Und Sie haben recht, wir hätten diesen Fakt nochmal thematisieren sollen. Aber es ist so, in dieser Frage gibt es unterschiedliche wissenschaftliche Behauptungen und, also was heißt Behauptungen, es gibt unterschiedliche Studien und ja, das hätten wir transparenter machen müssen.
Aber letztlich der Dreh- und Angelpunkt natürlich ihrer eigenen Argumentation, und das wird in beiden Kommentaren relativ beiläufig abgehandelt, und ich finde, das hätte man nochmal in einer nächsten Runde, insofern ist natürlich auch hier das Druckmedium beschränkt, Sie haben Ihre beiden Kommentare gegenübergestellt, eigentlich müsste man nun, wo die Widersprüche erkennbar sind, auch die unterschiedlichen Positionen, in der zweiten, dritten, vierten und fünften Runde die Frage weiter diskutieren müssen, um dann weiterzukommen.
Vielleicht nicht die ideale Form pro und contra, offenbar, oder? Aus Ihrer Sicht, Herr Neuberger?
Also ich finde, das ist ein Fortschritt gegenüber dem Frontalkommentar, also wo nur einer im Leitartikel seine Meinung kundtut, haben wir hier zumindest beide Positionen. Das bleibt jetzt natürlich dem Leser überlassen, sich Gedanken zu machen, welches nun die eigene Position ist, welcher Position man eher folgt. Aber eigentlich, und da verweise ich auf das Internet, gibt es mittlerweile natürlich schon schöne neue Möglichkeiten, solche Fragen weiter zu diskutieren.
Immer will ich gerne einhaken, weil ich den Pro- und Kontra-Journalismus, den hier Herr Neuberger als quasi alleinseligmachend darstellt, den halte ich ab und an für berechtigt. Aber wenn ich ein ganzes Blatt mit Pro und Contra stricke, wird ein Blatt, eine Zeitschrift, eine Zeitung konturenlos. Ich denke schon, dass der Leitartikel, der klar eine Meinung vertritt, nicht nur seine Berechtigung hat, sondern der klassische Meinungsbeitrag ist. Er soll so schreiben, dass er Anlass ist, diskutiert zu werden, dass er die Leser anregt oder aufregt. Ich glaube, die Flucht in Pro und Contra, weil sich eine Zeitung, ein Medium nicht klar äußern will, halte ich eigentlich nicht für die probate journalistische
Linie. Also von Flucht kann gar keine Rede sein. Es ist einfach so, dass wir in der Redaktion in der Flüchtlingsthematik einfach sehr unterschiedliche Auffassungen haben. Es ist gar nicht so, es gibt keine Blattlinie in dieser Frage. Und wir haben vor 2 Jahren auf der Höhe der Flüchtlingskrise schon mal so einen internen Dialog quasi veröffentlicht, wo eben, also wenn man mal ehrlich ist, glaube ich, ist jeder von uns zumindest ein bisschen ambivalent in dieser Frage. Jeder von uns führt ein inneres Zwiegespräch sozusagen. Ja, wir können nicht allen helfen, aber wir würden gerne helfen. Wie kann man da zu vernünftigen Lösungen kommen? Und dieses Gespräch haben wir sozusagen veröffentlicht. Das ist bei den Lesern auch sehr gut angekommen, weil es eben vielen so geht. Die grübeln darüber nach, wie man sich da richtig verhalten soll. Und ich glaube,
Frau Lau, jeder Leitartikler grübelt doch.
Macht man diese Ambivalenz auch deutlich. Und genau das tut ein Pro und Contra.
Wenn ich mich hinsetze und einen Leitartikel schreibe, ist das Ergebnis eines inneren Gesprächs. Ehrlich gesagt, mir, aber das ist jetzt, jetzt gebrauche ich das Wort journalistische Philosophie. Natürlich gibt es eine Bandbreite in der Redaktion, und ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn am Montag ein Leitartikel, der sich in die Richtung positioniert, und am Donnerstag einer erscheint, der sich in jene Richtung positioniert.
Pro und Contra gestreckt sozusagen.
Ja, meiner ist doch dasselbe, Pro und Contra nur man macht gestreckt sich an einem Tag.
Auch für mich ist das Pro und Contra, dass ich einigermaßen um sich greift. Und bei Ihnen in der Zeit greift es einigermaßen um sich. Es versteckt auch
ein liberales Blatt.
Die Liberalität nehmen andere auch für sich in Anspruch. Es versteckt ein bisschen die Linie eines Blattes. Und ein bisschen eine Grundlinie soll es schon geben. Und die Grundlinie, die ich mir in Flüchtlingsfragen wünsche, ist die, dass es möglich ist, Menschenrechte zu verteidigen. Und das halte ich für die Aufgabe einer rechtsstaatlichen und auch einer aufgeklärten Politik. Und dass man nicht schnell so tut, als müsse man irgendwelchen Leuten, die daran zweifeln und die Menschenrechtskonventionen in Frage stellen, Zucker geben.
bin ich froh, dass ich beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin. Ich muss gar keine Blattlinie haben. Nein, ich darf sie gar nicht haben. Sie hören SWR 2, das SWR 2 Forum zum Thema Immer für die gute Sache, wie moralisch darf Journalismus sein. Darüber diskutieren Mariam Lau von der Zeit und Heribert Prantl von der Süddeutschen Zeitung und der Medienwissenschaftler Christoph Neuberger. Wie sieht sie denn aus, die Funktion des Journalismus? Wir haben jetzt sehr lange diskutiert über den Fall bei der Zeit, das Pro und Contra zum Thema privater Seenotrettung. Und ich möchte gerne mal das Thema ein bisschen öffnen, den Blick, Herr Neuberger, auf den Journalismus insgesamt. Früher waren die Journalisten ja Torwächter, die die Themen der öffentlichen Debatte größtenteils bestimmen konnten. Sie konnten sagen, welches Thema wird diskutiert, welches nicht. Andere behaupten, im Internetzeitalter funktionieren diese, sage ich mal, volkspädagogischen Bemühungen nicht mehr. Hat sich der Journalismus mittlerweile auf diese veränderte Situation schon eingestellt?
Er stellt sich langsam darauf ein. Mitte der 1990er Jahre ist das Internet ja zum Medium von öffentlicher Relevanz geworden. Wir haben also mittlerweile eine Geschichte von über 20 Jahren, auf die wir zurückblicken können. Der Journalismus hat sich in Teilen gewandelt. Er hat angefangen, sich diese neuen technischen Möglichkeiten zu erschließen. Dazu gehören natürlich insbesondere auch Partizipation und Interaktion. Das heißt, er kann auch das Gespräch suchen. Das ist eben nicht mehr nur Einwegkommunikation, die hier stattfindet. Er kann ins Gespräch kommen, auch mit dem eigenen Publikum. Da wird experimentiert, allerdings unter den begrenzten Möglichkeiten. Der Journalismus ist in eine ökonomische Krise geraten. Er hat also nicht mehr unendlich Ressourcen. Hängt auch mit dem Internet natürlich zusammen. Und wenn wir uns mal den positiven Seiten zuwenden, dem Potenzial, dann kann man sagen, dass, wenn man jetzt mal an diese Ideale denkt von Jürgen Habermas beispielsweise, wie Deliberation ablaufen soll, bietet das Internet zunächst mal rein technisch gesehen ganz hervorragende Möglichkeiten. Hier ist es möglich, ohne zeitlichen Begrenzungen, wir haben hier eine knappe Stunde Zeit, um zu diskutieren. Man kann also über Tage und Monate hinweg diskutieren. Man kann sich auf die Rationalität des geschriebenen Wortes stützen. Man kann interagieren, man kann sich direkt aufeinander beziehen. Was wir allerdings im Moment erleben, ist das weitgehend das Gegenteil. Wir haben eine Verrohung der Diskurse im Internet. Mhm. Das findet meistens außerhalb des Journalismus statt und auch der Journalismus selbst hat Schwierigkeiten, diese Möglichkeiten der Beteiligung in sinnvoller Form umzusetzen. Da reicht ein Blick mal in die Kommentare, die unter Artikeln stehen. Also diese Moderatorrolle, die nicht den Gatekeeper ablöst, aber die sicherlich hinzukommt, ist, glaube ich, eine ganz große Herausforderung und da muss der Journalismus im Moment noch sehr, sehr viel lernen. Nur um vielleicht eine Anmerkung noch zu machen. Ich glaube, es sind nicht die zwei Extreme, die in der Diskussion stehen. Entweder schottendicht und nur Gatekeeping, also nur einseitige Kommunikation, ist aber auch nicht das andere Extrem, nämlich dass nun alle mitreden dürfen zu jeder Zeit. Ich glaube, man sollte zivilisierte Formen der Diskussion finden, auch im Internet, auch im begrenzten, abgeschlossenen Kreis.
Also eine Struktur schaffen sozusagen, Herr Prantl. Ja. Wie kann man denn berichten, wenn man nicht nur sozusagen per Meinung und per Bericht darüber berichtet? Nehmen wir mal das Beispiel dieses Menschen, der nach Tunesien abgeschoben wurde, der ein Bin Laden Bodyguard sein soll. Sie haben ja völlig zu Recht gesagt, es ist rechtsstaatlich gesehen eigentlich ein Skandal, was da passiert ist. Sie haben dafür gute Gründe in Ihrem Kommentar gesagt. Andererseits gibt es natürlich viele Menschen, da machen wir uns mal nichts vor, die finden es ungerecht, wenn ein Gefährder jahrelang bei uns überhaupt leben kann. Da haben wir ein Rechtsgefühl oder auch eine Rechtsmeinung versus einem Gerechtigkeitsgefühl. Wie kann man diese beiden völlig unterschiedlichen Sphären denn als Journalist zusammenbringen, und zwar produktiv?
Indem ich sie diskutiere und indem ich einen Leitartikel drüber schreibe. Ich habe es am Samstag versucht, indem ich zum Beispiel sage, dass Gerechtigkeit und Recht nicht automatisch auseinanderhängen, indem ich versuche, im Leitartikel diese beiden Begriffe zueinander zu bringen und zu sagen, warum das funktionieren muss. Und der Leitartikel ist das eine, die akribische Auflistung der Abläufe, wie diese Abschiebung aussah, in welchem Stadium man vom Gericht was wusste, in welchem Stadium die Entscheidungsfindung des Gerichts war. Diese Dinge dem Leser zu geben, ist dann die nachrichtliche Aufgabe. Und da verstehe ich eigentlich auch von Kommunikationswissenschaftlern, wird ja diese Weinerlichkeit der Presse und der Qualitätsmedien befördert. Ich habe das nie verstanden. Ich bin nie erschrocken vor dem Internet. Ich erlebe natürlich, dass wir in Umbruchzeiten leben, empfinde es als unglaublich spannend, in diesen Umbruchzeiten zu leben. Und wenn ich auf die Journalistentagungen gehe, auf die Medientagungen und habe da jahrelang diese Weinerlichkeit erlebt, dann habe ich nur den Kopf geschüttelt. Was ist das Internet? Das Internet ist die globale, horizontale Verbreiterung des Wissens. Und was kann, es ist ungeheuer viel Wissen und ungeheuer viel Information und ungeheuer viel Meinung auf dem Markt. Es ist eigentlich eine goldene Zeit für den Journalismus, auf den sich der Bürger, der Leser verlassen kann, weil ich in die Tiefe gehen kann, weil ich analysieren kann. Und ich glaube tatsächlich, dass die Analyse und das Essay und auch der Kommentar, der Leitartikel die großen Zukunftsformen des Journalismus sein werden, weil die in der Qualität der Leser im Internet kaum findet. Und die Verlässlichkeit, die trotz aller Kritik der Qualitätsjournalismus, zu dem Mariam Lau und die Zeit und viele, viele andere Organe zählen, den Leser doch ein Fundament bietet, auf das er sich verlassen kann.
Aber das ist ja ein Input für eine Debatte, ein Meinungskommentar beispielsweise. Damit können Sie eine Debatte leiten oder auch anstoßen, aber dann muss die Debatte ja auch geführt und strukturiert werden. Sind da, Herr Neuberger, die Medien längst wieder aus dem Spiel oder ist es irgendwann möglich, sich da eine Struktur zu schaffen, sodass der Journalismus im neuen öffentlichen Raum einen Anker sein kann oder muss er einfach nur noch mitfließen wie eine Boje?
Nein, das wäre ein Fehler, dann wird er überflüssig. Er muss sicherlich seine Rolle neu bestimmen. Kerngeschäft bleibt nach wie vor die Nachricht, also die sachliche, objektive Berichterstattung. Das wird sich sicherlich nicht ändern. Da gibt es keinerlei Ersatz, weder der Bürgerjournalismus noch irgendwelche sozialen Medien, noch irgendwelche Algorithmen werden diese Aufgabe den Journalisten abnehmen können. Das ist eine professionelle Leistung, die im Kern stehen muss. Mhm. Darüber hinaus kommt aber diese Moderatorenrolle hinzu, über die wir jetzt schon diskutiert haben. Und das ist keine Weinerlichkeit, sondern das ist eine nüchterne Betrachtung des Journalismus, dass es da noch viel Luft nach oben gibt. Denkt man an den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der in seinem Rundfunkauftrag stehen hat, dass er die individuelle und öffentliche Meinungsbildung fördern soll. Wo, wenn nicht im Internet, sollte sowas möglich sein, dass ich mit einer größeren Zahl von Personen, sehr viel mehr als in ein Studio passen, um eine Talkshow durchzuführen, ins Gespräch kommen kann und dort wirklich dann auch die Bandbreite der Bevölkerung dann auch zu Wort kommen lassen kann, wo man Argumente gut sortieren kann und wo man wirklich versuchen kann, die großen gesellschaftlichen Fragen voranzubringen. Und dann ist es eben nicht mehr nur der kleine elitäre Kreis, der bisher in den klassischen Massenmedien, Presse, Rundfunk zu Wort kommen kann, dass das natürlich ein Spannungsverhältnis ist zwischen der großen Zahl der Teilnehmer, den unterschiedlichen Mentalitäten, die da sich dann auch ausdrücken und dem, was wir an Respekt, an Rationalität erreichen wollen in solchen Diskussionen, ist klar, ist aber auch eine Frage der Gestaltung, der Kreativität, wie man solche Diskussionen organisieren kann.
Mit Weinerlichkeit meinte ich nicht die Diskussionen, ich meinte die Ankündigungen des eigenen Todes, die man über Jahre hören konnte. Man tat da schon so, als ob die Zeitungen die Todesanzeigen schon veröffentlicht werden müssen. Ich glaube tatsächlich, dass der analoge Journalismus geht natürlich zurück, aber der digitale lebt und er lebt ziemlich kräftig. Und wenn ich mein eigenes Blatt sehe, dann lebt er beinahe wunderbar. Und ich denke, dass die Zukunft des Journalismus tatsächlich, und jetzt sage ich mal ein großes Wort, die Zukunft des Journalismus tatsächlich eine goldene ist.
Eine goldene. Man darf gespannt sein, in welchem Medium, wahrscheinlich im Netz. Sie haben, glaube ich, bei der Süddeutschen und bei der Zeit ja keine Probleme mit der Auflage. Auch die New York Times ist ja, glaube ich, um 300.000 gestiegen. Dank Trump, könnte man sagen. Also diese wilden, verrückten Zeiten im Moment befördern natürlich auch eine Nachfrage nach gutem, nach Qualitätsjournalismus. Aber es gibt halt viel Konkurrenz und tendenziell haben die Printmedien, das ist ja nun mal Fakt, Auflagenprobleme wegen der Konkurrenz, weil es noch kein Online-Bezahlsystem gibt, das wirklich funktioniert. Herr Neuberger, ist denn sozusagen diese ökonomische Einschränkung, hemmt das den Journalismus auch zum Beispiel, dazu, sage ich, sorgfältig zu arbeiten, sich auch mal Zeit zu lassen, nicht zu schnell zu schießen und wirklich authentischen, guten, kritischen Journalismus, was immer das sein mag. Ich gebe zu, es sind auch ein paar Neoplasmen dabei bei dieser Wortbeschreibung. Aber wenn man Qualitätsjournalismus haben will, ich nenne es mal so, ist diese ökonomische Problemlage nicht ein Killer?
Qualität ist sicherlich die einzige Überlebenschance für den Journalismus. Er muss sich irgendwie unterscheiden können von dem ganzen Rest, von den vielen, vielen Anbietern, die ja oft versuchen, Journalismus zu imitieren, um von seinem Glaubwürdigkeitsbonus zu profitieren. Das ist ja oft so der Versuch, sich der Identität des Journalismus anzupassen. Er muss also klare Grenzen ziehen, er muss auch dem Publikum erklären, weshalb er denn nun besser ist. Er muss transparent sein, muss erklären, wie recherchiert wurde und weshalb man mit einer höheren Gewissheit informieren kann. Und auch was Debatten beispielsweise angeht, ist ein höherer Rationalitätsanspruch gegenüber dem Journalismus. Er muss seine Argumente sorgfältig darstellen, abwägen. Das sind Erwartungen, die man an den Journalismus hat. Das ist allerdings keine kostenlose Angelegenheit und da stellen sich tatsächlich einige Fragezeichen im Moment. Das mag nicht für die großen Qualitätsmedien, die Süddeutsche Zeitung oder die Zeit, gelten, aber es gilt für viele kleinere Medien. Es gilt für viele Regionalzeitungen, wobei da auch Deutschland im internationalen Vergleich noch relativ gut dasteht. Wir haben eine Abwanderung von nicht nur von Lesern, sondern auch von Inserenten ins Internet. Wir haben im Internet nach wie vor eine äußerst geringe Zahlungsbereitschaft für journalistische Qualitätsprodukte. Da ändert sich leider auch von Jahr zu Jahr relativ wenig. Das bleibt so im höheren einstelligen Bereich, wenn man danach fragt, wer denn eigentlich schon mal für journalistische Inhalte im Internet bezahlt hat. Mhm. Also die Frage nach dem Geschäftsmodell stellt sich in ganz, ganz gravierender Weise.
Wie sieht es denn aus mit Selbstkritik des Journalismus? Wir haben jetzt gerade über geänderte Rollenerwartungen gesprochen, also dass sich die Rollenfunktion, dass der Journalist nicht mehr der Gatekeeper ist, also derjenige, der bestimmt, welche Themen überhaupt besprochen werden. Das ist ja nur vorbei und jetzt auf der Suche ist nach einer neuen Rolle. Herbert Brandtl meint, dass Meinungsjournalismus da eine starke Rolle spielen wird. Frau Lau, wie sehen Sie das denn? Würde denn ein bisschen mehr Selbstkritik der Journalisten, die wir doch auch in gewisser Weise in unserer akademischen Blase leben, helfen, um ein bisschen wieder auf Augenhöhe unserer Leser, Hörer und Zuschauer zu kommen?
Hä? Aber ich meine, Selbstkritik jetzt einfach so? Oder haben wir uns, welches Vergehens haben wir uns denn schuldig gemacht? Jetzt verstehe ich die Frage nicht so.
Ich glaube, dass es gab ja eine Studie von Herrn Haller im letzten Jahr, eines Leipziger Medienwissenschaftlers, der die Rolle der Journalisten untersucht hat in der sogenannten Flüchtlingskrise und dort ein gewisses Herdenverhalten festgestellt hat und eine gewisse Nähe zu den politischen Eliten. Das hat er scharf kritisiert.
Da können wir eine eigene Sendung machen.
Ich wollte jetzt auch keine neue Aufmerksamkeit. Machen wir vielleicht auch, weil das ist wirklich interessant. Weil mir ging es ja auch bei dieser Sendung auch um das Rollenbild von Journalismus in der Zukunft. Wir wollen ja lernen von dem Beispiel, über das wir jetzt sehr lange und sehr ausführlich und kritisch diskutiert haben bei der Zeit. Also sehen Sie da jetzt keine Ansatznotwendigkeiten, weil es gibt ja doch sehr viele Vorbehalte in der allgemeinen Elitenkritik, wo dann die Journalisten direkt mit dazukommen.
Nein, überhaupt nicht. Wieso? Also ich meine, diese Studie, da gab es ja auch gewisse methodische Zweifel, wenn ich mich recht erinnere. Und teilen würde ich die Auffassung, dass viele Kollegen, ich selbst eingeschlossen, einige Monate lang die Euphorie geteilt haben, wir können hier helfen und wir helfen in großem Stil und es ist eine riesige Leistung. Und so ist es ja auch gewesen. Und dann gab es halt irgendwo einen Kipppunkt, wo ab sich die kritischen Reflexionen gehäuft haben. Aber Stichwort dass man Köln. Jetzt sagen würde, Journalist X hat so geschrieben, wie er geschrieben hat, weil Journalist Y angefangen hat, das würde ich zum Beispiel schon mal in Frage stellen. Also ich halte die Kollegen alle für urteilsfähig auf eigene Faust genug, um ihre eigene Meinung zu bilden. Und von Herdenverhalten würde ich in dem Fall nicht sprechen. Ich finde, es gab da andere Momente, zum Beispiel die Kampagne gegen Christian Wulff. Da würde ich sagen, da gab es das. Immer wenn es darum geht, die Schuld an irgendwem festzumachen, dann passiert das schon mal leicht. Und da finde ich dann auch, kann man ruhig sich auch mal eine kritische Selbstreflexion gefallen lassen. Aber zum Beispiel was eben Pro und Contra angeht, finde ich, haben wir uns jetzt nichts zu Schulden kommen lassen.
Ich will dann noch was dazu sagen. Ich meine, Selbstkritik heißt ja nicht, dass ich mir die Brust aufreißen muss und dann darauf rumtrommeln. Ich glaube schon, und die Diskussion heute zeigt es ja, dass wir nicht kritikunfähig sind und dass wir uns durchaus selber kritisieren. Aber man soll jetzt nichts so tun, als sei der Journalismus irgendwie schlechter geworden. Im Gegenteil, wenn ich die drei Jahrzehnte nehme, die ich jetzt Journalismus betreibe, da ist der Journalismus wesentlich besser. Der Journalismus in toto ist besser geworden. Schauen wir uns doch an, welche investigativen Leistungen wir haben. Es ist doch toll, was der sogenannte investigative Journalismus leistet, was er aufdeckt, wie er weltweit zusammenarbeitet. Das sind Dinge, die gab es bis vor kurzem nicht. Das sind ganz enorme Leistungen und da kann man sich doch mal hinstellen und kann sagen, der Journalismus macht keine schlechte Arbeit.
Da stimme ich Ihnen ganz zu und ich finde auch, dass der Journalismus sich viel zu defensiv verhalten hat in dieser ganzen Kritik, die natürlich lauter geworden ist via Internet, durch die Politisierung des Internets. Diese ganzen Lügenpressenvorwürfe, die da erhoben wurden, Elitenverflechtung, verengter Meinungskorridor, angeblicher Vertrauensverlust, auch in der Ankündigung der heutigen Sendung ist davon die Rede. Wie kann der Journalismus Vertrauen wiedergewinnen? Er hat das Vertrauen nicht verloren. Das ist mittlerweile vielfach nachgewiesen in der Kommunikationswissenschaft durch Längsschnittstudien, dass das ein Mythos ist. Wenn Sie sich etwa die Mainzer Studie ansehen, die auch breit gestreut wurde, die zeigt, dass wir einen Zuwachs haben und dass es nie diesen Abfall gegeben hat in den letzten Jahren, von dem immer die Rede ist. Der Journalismus hat im Längsschnitt also kein Vertrauen verloren, es stagniert und das Vertrauen ist auch nicht allzu hoch, wobei ich sogar sagen würde, in der Demokratie ist es auch gut, wenn mündige Bürgerinnen und Bürger sich kritisch mit Journalismus auseinandersetzen, aber dass plötzlich der Journalismus an Vertrauen und Qualität extrem verloren hätte, ist ein Mythos.
Vielen Dank, das war das SWR2-Forum mit dem Thema Immer für die gute Sache, wie moralisch darf Journalismus sein? Es diskutierten Mariam Lau, Redakteurin Die Zeit aus Berlin, Professor Dr. Christoph Neuberger vom Institut für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung in München und Professor Dr. Herbert Prantl, Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung in München. Die Gesprächsleitung hatte Klaus Heinrich.